Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Immer jemand im Busch vom Album Supermüll aus dem Jahr 1984. Ein Album, das ein Autor in der Spex mal als beste Platte der 80er bezeichnet hat. Aber auch ein Album, das zum Beispiel Tokotronic sehr beeinflusst hat und andere Hamburger Schule-Bands. Tillmann, Rosmi, sie selbst waren damals Anfang der 80er von der Einfachheit und der Schlichtheit von Duff inspiriert, habe ich gelesen, und auch von den Synthesizern. Die hört man jetzt auch wieder sehr prominent auf der ersten Single vom neuen Album Da, Tiefe, tiefe Liebe, die wir eben gehört haben. Nachdem Synthies ja lange jetzt keine so große Rolle mehr gespielt haben in ihrer Musik, wie kommt es, dass sie der Synthie-Klang jetzt aktuell gerade wieder reizt?
Ja, es ist einfach, dass wir haben keinen Leadgitarristen, ne? Also keinen ausgesprochenen Leadgitarristen. Beziehungsweise als wir jetzt die neue Version der Regierung da gestartet haben, also ich glaube, wann war das? 2016 oder 2017. Da waren wir eben halt nur zu viert und da war ich der einzige Gitarrist und da bot sich das einfach an, also weil der Ralf Schlitter, der die Synthesizer spielt, der kann damit ganz ausgezeichnet umgehen, vor allen Dingen mit so analogen Synthesizern. Und da bot sich das eben halt an, als anstatt einer Lead-Gitarre eben mal einen Lead-Synthesizer zu benutzen. Ne?
Sie haben über das neue Album ja auch gesagt, dass man sich keine Sorgen machen muss. Sie würden immer noch gleich schlecht Gitarre spielen wie 1984, vielleicht sogar noch schlechter. Sind also quasi 36 Jahre Musik machen spurlos an den Gitarrespielfähigkeiten vorbeigegangen?
Ja, ist eher ein bisschen rückläufig geworden, ne, das Gitarre. Ich habe früher sehr viel gespielt, ne, weil ich irgendwie die Songs... Wenn du die schreibst, dann spielt man sowieso, das mache ich heute auch noch, ne? Spielt man eine ganze Menge Gitarre, aber ich habe jetzt irgendwie so einen Zupfstil mir angeeignet für zu Hause. Ist auch einfach kompatibel so mit der Familie, ne? Das macht nicht so einen Krach. Und aber der vom Timing her klappt das irgendwie nur so schlecht mit der Band zusammen, ne? Weil mein Timing ist da beim Zupfen ist eher nicht so doll, ne? Also fürs Songschreiben reicht's allemal, aber so, um irgendwie mit der Band zu spielen, ist auch auf der Bühne ein bisschen schwer. Ne? Ja. Also diese Rhythmusgitarre spiele ich an für sich nur noch selten und das merkt man schon, irgendwie, ne? Wenn wir mal zusammen sind und Leadgitarre spiele ich überhaupt nicht mehr. So, vielleicht jetzt ist ein bisschen mehr wieder Recording, hier Corona-mäßig sind wir ja dann auch irgendwie ein bisschen mehr so Home-Recording-mäßig unterwegs. Vielleicht entwickle ich da nochmal was, ne? Aber ich bezweifle das mal ein bisschen.
Also wurde das Album jetzt auch quasi komplett im Home Recording eingespielt oder haben Sie sich auch mal noch irgendwo treffen können für die Aufnahme?
Nein, nicht komplett. Also wir haben angefangen, wir wollten uns einfach sich vorbereiten fürs Studio und sind dann in den Proberaum gegangen in Berlin und haben das dann aber nebenbei mit aufgenommen, was wir da einstudiert haben. Und das klang dann so gut, dass wir das dann schon mal dann professionell abgemischt haben. Und dann hatten wir schon mal die Hälfte praktisch fertig vom neuen Album und dann kam eben mal der Lockdown und dann haben wir das Album im Homeoffice fertiggestellt. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie so zwei Sachen, so Live-Sachen und eben halt Home-Recording-Sachen, wo jeder da für sich das aufgenommen hat. Ne?
Also die Gitarre, die spielt ja aber auch auf dem neuen Album eine sehr große Rolle. Hat sie ja dann auch irgendwie in ihrer gesamten Karriere, also mal ein bisschen schrammeliger, mal ein bisschen weniger schrammelig. Aber es gab ja auch schon immer Ausflüge in so verschiedene Genres bei Ihnen, habe ich das Gefühl. Also mal so Richtung Country, es gab auch ein bisschen Piano-Balladen, ein bisschen 60er-Jahre beeinflusste Klänge. Jetzt das neue Album klingt so ein bisschen psychedelisch. Also es gibt auch viele Soundeffekte, so ein paar Spielereien auch. Muss man sich irgendwie immer wieder so ein bisschen neu erfinden, damit einem auch die eigene Musik nicht langweilig wird? Oder ist es einfach interessengetrieben von Ihnen? Sie reizt gerade ein neuer Sound und dann wird der irgendwie inkorporiert in die Musik?
Ja, das hat sich einfach so entwickelt, ne? Dass auch, glaubt, wenn man irgendwie so, ich meine, ich habe das früher auch nicht gemacht, also jetzt mit der Technik, die ist jetzt irgendwie auch bei mir angekommen, ne? Dass ja irgendwie, dass ich eben halt meine Demos schon im Home-Recording mache. Und da fängst du dann eben halt schon automatisch an, so ein bisschen rumzuspielen mit Echo und so einem Zeug, ne? Und verschiedenen Effekten oder mit Loops oder so. Gerade um die auch so ein bisschen aufzupimpen. Und dann entsteht da schon, ja, dann merkst du schon irgendwie auch, dass, also zum Beispiel, dass irgendwie Dub, dieses Dub-Prinzip, was ja an für sich immer nur im Reggae angewendet wird, das geht auch ganz gut mit Rock, ne? So. Und dann kannst du das auch schon mal, oder haben wir das eben mal auch schon mal einfach probiert auf dem Rocksong, also Dub-Effekte. Also viel von diesen Weiterentwicklungen kommt vielleicht eben halt aus den Demos produzieren im Home Recording.
Sie sind ja auch extrem produktiv die letzten Jahre. Also ich glaube, jetzt innerhalb von 4 Jahren kommt jetzt das dritte Album raus. Was ich dabei ganz interessant finde, Sie machen Musik ja aber trotzdem eigentlich quasi nur noch als so eine Art Nebenjob. Also Sie sind ja eigentlich Programmierer in der Schweiz hauptberuflich. Wenn Sie dann immer hören, dass irgendwelche MusikerInnen total von Ihnen beeinflusst worden sind, dass ihre frühen Platten gefeiert wurden, aber halt dann doch nicht der große kommerzielle Erfolg vielleicht waren, denkt man dann auch manchmal so ein bisschen sehnsüchtig dran zurück, was hätte sein können vielleicht?
Ja, an für sich, ich meine, das ist ja schon lange, ne, darüber entschieden. Also ich habe mich, ich glaube 96, habe ich mich mal entschieden, dass ich jetzt Profi werde. Und dann ging meine Karriere sofort den Bach runter. Also das war dann für mich, da habe ich auch nicht lange rumgejammert, das habe ich einfach gesehen, ne? Das wird nichts, ne? Man muss da auch dann irgendwie, ich habe dann auch gesehen, so was so andere in meinem Umfeld dann so alles machen mussten und so, ne? Und dann da war ich dann auch nicht bereit zu. Ne? Also zum Beispiel, was Bernd Begemann irgendwie so macht, der haut sich hier irgendwie das ganze Jahr über fährt er durch Deutschland, ne, alleine durch die Gegend und so. Und das war für mich eben halt, habe ich irgendwie, das war für mich keine Option. Nein, das wollte ich nicht, ne. Also das wollte auch immer irgendwie da mit einer Band unterwegs sein. Und das war halt einfach, ne. Das hat dann halt nicht geklappt. Und dann, ja, habe ich auch nicht lange rumgejammert. Und dann habe ich eben halt auch diesen Job gefunden als Softwareentwickler. Und das war für mich eine gute Kombination, ne. Der macht mir irgendwie Spaß. Verdient man einfach sich unverschämt viel Geld, ne, wenn man als Freelancer unterwegs ist. Das passt einfach perfekt, ne. Außerdem als Freelancer kann ich auch immer Urlaub nehmen, wenn ich will. Also wenn irgendwie mal was angesagt ist mit der Band, dann kann ich einfach sich immer da was möglich machen, ne.
So. Und so mit Blick von jemandem dann, der nicht mehr so komplett drin ist im Musikbusiness, also für den nicht der komplette Lebensunterhalt davon abhängt, wie schätzen Sie denn den Zustand der Musikindustrie aktuell ein? Also Sie haben ja quasi jede Umwälzung mitgemacht, vom Verschicken von selbstproduzierten Kassetten Anfang der 80er über so eine Goldgräberstimmung in den 90ern bis hin zum Aufkommen von File-Sharing oder jetzt eben Streaming.
Ja, ich meine Musikgeschäft, also das für mich ist das irgendwie, es ist halt kein Musikgeschäft, ne? Also wir, also ich und wir als Band, wir zahlen da einfach nicht drauf, ne? Also wir, die, ja. Ja, wir auch die Studiokosten und das Abmischen und so, das machen, lassen wir schon professionell machen und das kriegen wir im Normalfall auch nicht wieder rein. Ne? Also eine Tour geht schon immer so plus minus null auf oder nehmen auch ein bisschen was mit nach Hause. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das alles guckt, dann zahlen wir drauf, ne? Und zwar alle, ne? Alle 5 Mitglieder der Regierung. Insofern ist das für uns kein Geschäft, ne? Und wir haben da auch nicht mehr viel mit zu tun. Also wir haben eine Plattenfirma. Und die Plattenfirma läuft eben halt schon ein bisschen anders als früher, ne? Also früher war das so, dass man hatte eigentlich schon noch ein bisschen mehr mit denen zu tun, hat man auch so eine Karriereplanung gemacht, so zu Lars-Dur-Zeiten. Und ist auch mit denen viel durchs Land gefahren und so. Und heute ist das eben halt, ist das mehr so ein Service, den die Plattenfirma so bereitstellt und für den sie sich auch bezahlen lässt, ne? Also die nehmen dafür eine Gebühr. Und machen das sozusagen als Service, ne? Mhm. Und machen es aber sehr gut, ne? Also wo wir jetzt gerade sind bei Staatsakt, also wir sind da sehr happy mit Staatsakt, das ist alles gut. Aber es ist schon ein bisschen anders als früher, ne? Und früher war das alles ein bisschen hysterisch. Das hat sich auch alles überhaupt nicht gerechnet, ne? Also zu Lars-Dur-Zeiten, das wurde sozusagen damals auch finanziert von den Majors, ne? Die sich da irgendwie viel erhofft haben, dass sie irgendwie den nächsten Trend nicht verpassen und haben da immer viel Geld da immer in Lars-Dur reingesteckt und das hat Lars-Dur dann alles reinvestiert, aber richtig verkauft hat ja da niemand was, bis dann mal Tokotronic auftauchten. Ne? Hm. Die haben das dann alles so ein bisschen geändert. Seitdem bin ich da auch praktisch raus. Ne? Also da, wo Tokotronic auftauchte, bin ich praktisch irgendwie aus dem Musikgeschäft irgendwie rausgeschlittert.
Aber was glauben Sie denn, was hat das dann für Auswirkungen, also auch auf die Kunst, wenn man im Prinzip kein Geld mehr damit so wirklich verdienen kann und auch noch draufzahlen muss, auch als Band, die sogar einen Namen hat ja in der Indie-Szene.
Ja, das gilt jetzt für uns, ne? Da gibt's ja immer halt andere Leute. Das ist eben halt auch was du bereit bist, dazu zu geben. Ne? Ich beobachte immer noch, dass Leute das immer noch davon leben können, die eben halt die eben halt da entsprechenden Aufwand treiben, ne? Und der, ich glaube, du musst ja eben halt schon alles geben, ne? Also so wie das mal so ein, ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter und ich bin aufgewachsen, ich, in den 70ern, 80ern, da hat es einfach nicht gereicht, wenn du eine gute Platte machst, ne? Und dann konntest du irgendwie, wenn du dann Glück hattest, hat die Platte sich gut verkauft und dann konntest du davon leben. Und das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr, denn du musst auf allen Kanälen unterwegs sein und musst vor allen Dingen sehr viel live spielen. Und das ist in Deutschland ja sowieso schon schwierig, ne, weil das als deutsche Band hast du eh mal nur begrenzte Auftrittsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, was man so machen kann im Jahr, ne? 20, 30 Auftritte, ne? Ich meine, Bernd macht wahrscheinlich 100. So, ne? Aber so, ich weiß nicht, was so Tokotronic so machen können, ne? So 20 Auftritte im Jahr oder so. Und da ist der eben schon begrenzt, ne? Da musst du schon eine gewisse Größe haben, um davon leben zu können.
Ja, er bringt ja auch nichts, wenn man irgendwie ein Konzert bucht und dann sind da nachher nur 10 Leute. Also es müssen dann ja auch irgendwie, es muss sich ja dann auch rentieren, in die Städte zu gehen.
Aber, ja, kommt aber immer noch mal vor. Also aber, das ist nach all den Jahren, ja.
Aber wie ist es denn bei Ihnen? Also die Musik quasi, es geht nicht um das Finanzielle offensichtlich. Sie machen es aber immer noch sehr intensiv, weil Sie es brauchen als Outlet für sich oder weil sie extrem Spaß dran haben? Wieso bleiben Sie dabei seit all den Jahrzehnten?
Das ist einfach grundlos, ne? Ich glaube, wenn man einen Song schreibt und das mache ich irgendwie immer noch, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mich dran gewöhnt oder ne, so, ist einfach sich jetzt nicht mehr so eine Dringlichkeit wie früher. Früher musste ich unbedingt was loswerden. Das hat sich einfach nicht jetzt gegeben, aber die Songs schreibe ich immer noch und wenn man Songs schreibt, dann müssen die auch irgendwie raus. Also ich habe ganz interessant, also Tom Lever, der hat mir jetzt im Frühjahr hat er mir geschrieben, dass er jetzt nicht mehr veröffentlichen wird. Ne? Er hat das, also die Bedingungen sind so schlecht geworden, er weigert sich jetzt doch zu veröffentlichen und jetzt ein halbes Jahr später hat er so viel rausgebracht wie noch nie. Ne? Und man kann das irgendwie nicht lassen, ne, wenn man Songs schreibt. Ne? Das verlangen die Songs einfach. Ne? Die wollen gehört werden. Also deshalb materialisieren die sich ja überhaupt. Ne? Da will irgendwas gehört werden. Und dem musst du dann auch Rechnung tragen. Ne? So.
Sie schreiben ja generell sehr oft über das Thema Liebe, arbeiten sich richtig daran ab. Also einer ihrer bekanntesten Songs ist Loswerden, wo es ja eben darum geht, man steckt in so einer unglücklichen Liebe und hat das Gefühl, ja, man will die andere Person eben vielleicht doch lieber loswerden. Die aktuelle Single heißt auch Tiefe, tiefe Liebe. Was haben Sie gelernt über die Liebe in all den Jahren, in denen Sie sich in Songs damit beschäftigt haben?
Ja, das hat mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun. Also genau, am Anfang war die Liebe war eben mehr so im Blickpunkt so die romantische Liebe oder die Beziehungsliebe. Und dann bin ich durch meine Geschichte einfach dann irgendwie da dazu gekommen, dass ich irgendwie sehr viel Therapie gemacht habe. Die Therapie ging dann über so ins Spirituelle. Und dann habe ich die Liebe mehr so aus dem aus dem spirituellen Blickwinkel gesehen. Ne? Also die Liebe an sich, also gar nicht mehr die Liebe zu einer Person, sondern die Liebe an sich. Ne? Und das ist eben halt, darum geht es eben halt auch auf tiefe, tiefe Liebe. Ne? Das geht einfach nicht um die Liebe für etwas, sondern um die Liebe an sich, ne? Die einfach ist. Ne? Egal, die kein Subjekt braucht oder Objekt.
Sagt Tilman Rosmi von Die Regierung. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir hören noch einen Song von Die Regierung aus der Zeit, als die Liebe für Rosmi noch klar mit einer Person verbunden war. Aus dem Jahr 1992 ist das hier Loswerden.